Es gibt ein Video, die wir auch letzte Woche oder vorletzte Woche gezeigt haben. Man kann es auch im Internet sehen, da hat man so ein bisschen einen Eindruck, was alles so gewesen ist. Es war wirklich eine wunderbare Zeit, die wir dort verbracht haben. Und ich persönlich bin sehr inspiriert worden von dieser Zeit, von das Land, von der Konferenz. Und das sind einige Eindrücke, die ich so mitgenommen habe. Einige Sachen, die schon angefangen hatten, als wir schon hier in Deutschland waren und wir unsere regionale Trainingszeit hatten. Da war das Thema Wachstum, qualitativ und quantitativ. Und einer der Themen, die an dem Seminar oder Konferenz geteilt wurde, war Mut zu Veränderung. Und das hat mir sehr angesprochen. Und deswegen, ich habe darüber gebetet und in dieser Zeit in Südafrika würde es immer größer für mich, dass wir in eine Zeit als Gemeinde hineinkommen sollen, so wo wir Mut zu Veränderung haben sollen. Mut zu Veränderung auf verschiedene Ebenen, so persönliche Ebene. Ich denke, das ist vielleicht der wichtigste. Es fängt bei uns an. Wenn ich Mut habe zu Veränderung, dann kann die Gemeinde, wovon wir ein Teil sind, auch in die Veränderung hineinkommen, die Gott für uns hat. Ich fange mal mit einem Witz an. Es gab, das Schicksal hat zugeschlagen und eine junge Frau wurde sputend ins Krankenhaus aufgenommen mit einem Herzinfarkt. Sie war noch jung und sie bat, als sie da war, und sie sagt, warum, Herr? Und sie sagte, Herr, bitte lass mich doch leben und nicht sterben. Und dann erscheint ihr ein Engel und der sagt, du kriegst noch 40 Jahre dazu. Sie war so froh über diese neue Nachricht, dass sie gesagt hat, weißt du, ich werde mich rundum verändern. Ich habe eine neue Chance ins Leben bekommen. So, ich bin gerade schon im Krankenhaus, ich lasse mich nochmal unter das Messer legen und ich mache eine Rundum-Erneuerung. Fett absaugen, Facelift, Nasen- und Augenkorrektur und so weiter und so fort. So eine ganz neue Person kam aus dem Krankenhaus. Und als sie dann als anderer Mensch aus dem Krankenhaus entlassen wurde, überquert sie die Straße und sie wurde von einem Auto angefahren und starb. Das Schicksal hat erneut zugeschlagen. Und völlig empört steht sie jetzt vor Gott und sie sagt, wieso, Herr? Wieso, Gott? Wieso hast du mich versprochen, dass ich noch 40 Jahre leben würde? Und dann lässt du mich trotzdem sterben. Worauf der Herr antwortet, es tut mir so leid, aber ich habe dich nicht wiedererkannt. Gemein, oder? Aber es geht heute um Veränderung. Und ich möchte euch fragen, um euch kurz mit dieser Frage zu beschäftigen. Und diese ist, wenn du eine Sache in deinem Leben sofort ändern könntest, so heute, so wie dieser Wunsch, den diese Frau hatte, wenn du eine Veränderung oder eine Sache in deinem Leben sofort ändern kannst, was würde das sein? Mach dir mal kurz Gedanken, dein Aussehen, dein Denken vielleicht, die Art und Weise, wie du reagierst auf schwierige Situationen, deine Reaktion auf Ablehnung und so weiter. Oder eine persönliche Sache in deinem Leben, womit du schon länger am Kämpfen bist. Wenn eine Sache sich heute verändern könnte, oder wenn du es verändern könnte, was würde es sein? Es geht heute um Mut zur Veränderung. Und wir sehen in Gottes Wort, dass Gott am Wirken ist. In der Bibel steht, dass der Vater am Arbeiten ist oder am Wirken ist. Und Jesus sagt, der Vater wirkt und ich werde auch arbeiten. So Gott ist dabei beschäftigt, seine Pläne zu entfalten, den Plan, den Gott mit uns vorhat, den Gott mit seiner Gemeinde vorhat, hier am Ort ist sich am Entfalten, wo der Geist wirkt, da ist Freiheit und da gibt es stetige und ständige Veränderung. Aber manchmal schauen wir uns unser Leben an und wir sehen wenig Veränderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist der Alltagstrott, der sich dann reingeschlichen hat in unser Leben. Es gibt manche Leute, die neu zum Glauben gekommen sind, aber es gibt auch Leute, die schon länger Christ sind und die können eigentlich, die wissen genau, wie es läuft, wie es in der Kirche, in der Gemeinde läuft. Die wissen auch, die haben vielleicht Zeiten der Veränderung persönlich im Leben erlebt, aber heute doch nicht mehr. Heute ist alles so ähnlich, gleich. Und es gibt vielleicht Sachen in deinem Leben, wo am Anfang, als du Christ wurde, gab es größere Veränderungen und heute, wenn du zurückblickst, dann sagst du, ja, einige Sachen haben sich verändert, aber ich bin wieder in einige Sachen wieder hineingeraten und ich bin wieder da, wo ich mal war, da, wo ich eigentlich nicht mehr sein sollte. Aber Veränderung macht auch Angst. Denn wenn Veränderung kommt, wenn der Heilige Geist wirkt, dann gibt es stetige Veränderung, ständige Veränderung in unser Leben. Und ein Prediger hat mal auf dieser Konferenz bei uns hat er gesagt, es gibt verschiedene Typen. Es gibt manche Typen, die lieben neue Herausforderungen, neue Veränderungen. Wenn sie in Urlaub fahren, dann fahren sie immer wieder an einen anderen Ort. Aber es gibt andere Typen, die fahren immer, alle Jahre wieder zum gleichen Ort. Weißt du, es gibt manche bei uns in der Gemeinde, die fallen immer nach Holland. So, er kann sich heute nicht verteidigen, weil er ist heute in Holland. Aber es gibt solche Menschen in der Gemeinde, die fallen immer nach Holland an einem Ort. Sie wissen genau, wie es dort ist. Und die, nicht Tradition, aber die Gewohnheit bringt Vertrauen. Irgendwie sind wir doch alle Gewohnheitsmenschen. Es gibt manche Leute, die kommen schon Jahre in der Oase und sie sitzen immer am gleichen Ort, am gleichen Stelle, am gleichen, auf dem gleichen Stuhl. Deswegen war es gut, dass wir jetzt ein bisschen durch die Dörfer gehen, weil jetzt wird es ein bisschen rumgewirbelt und man kann irgendwie, aber wenn wir lang genug in Ruhe bleiben, dann werdet ihr merken, dass Leute wieder an einem gleichen Ort, gleichen Stuhl sitzen werden. Es gibt manchmal Gemeinden, dass Leute sogar sauer werden, wenn einer auf ihrem Stuhl sitzt. Gewohnheit. Aber sind wir bereit, um diese Veränderungen, die Gott, es geht nicht um Veränderung, um es zu verändern, aber es geht um Veränderungen, die notwendig sind in unser Leben. Veränderungen, die wo wir als Personen oder als Gemeinde irgendwie in etwas, in einen Trott geraten sind. Wir stecken fest. Und Gott möchte weiter mit uns gehen. Er möchte uns auf diese neue Ebene bringen. In Hebräer 5, Vers 12, da steht, denn während ihr nach der Zeit Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man eure Lehre, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Gott spricht hier Christen an, spricht Menschen an, die eigentlich schon länger dabei sind, die eigentlich schon nach der Zeit gerechnet schon weiter sein sollten. Hier steht, ihr solltet nach der Zeit schon Lehrer sein. Das bedeutet, dass das, was ihr empfangen habt, dass ihr das schon andere weitergeben kann. Es gibt manche Leute, die sind zum Glauben gekommen, weil jemand mit denen gesprochen hat über Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich weiß, Dani hat eine Einladung bekommen und ist so auf einen Alpha-Kurs gekommen. Oder jemand hat dir angesprochen. Und diese Person, die dich angesprochen hat, ist eigentlich ein Lehrer geworden, ist einer geworden, der das, was er empfangen hat, weitergegeben hat. Und jetzt bist du dran, jetzt bist du zum Glauben gekommen und wie steht's mit dir? Und hier steht, eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein. aber ihr seid irgendwie stecken geblieben. Ihr seid nicht nur stecken geblieben, ihr seid zurückgegangen zu diesen Anfangssachen. Und nicht, dass Anfangssachen nicht wichtig sind, aber wie würde es sein, wenn ein erwachsener Mann noch immer Brustmilch trinken will? Das ist total makaber, das ist total komisch. Aber trotzdem gibt es manche Christen, die so eigentlich durch das Leben gehen. Die eigentlich viel weiter sein sollten, aber die Veränderung, die Gott in unser Leben angefangen hat und auch weiterführen will, dass sie nicht mitwirken an das, was Gott tun möchte. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt schlechtes Gewissen bekommt und dass ihr jetzt ein Gefühl bekommt, dass ihr in Aktivismus und Aktivitäten euch verlieren sollt, weil das ist nicht die Botschaft, die ich jetzt predige. Warum es geht, ist, dass wir eine Bestandsaufnahme machen, persönlich, und eine Bestandsaufnahme als Gemeinde. Wo bin ich? Und ich kann euch sagen, so die Botschaft, die ich heute auch versuche zu bringen, und ich bitte, dass Gott mir die Gnade gibt, um das auch so zu formulieren, ist eine befreiende Botschaft. Ist eine Botschaft, dass wenn wir es verstehen, dann werden wir gerne in das Neue hineinkommen, was Gott für uns hat. Und dann werden wir auch die Veränderung sehen. Die Conny hat schon gedroht, dass ich diese Botschaft predige, bis die Veränderung stattfindet. Aber ich bin guter Mutes. Ich glaube, dass Gott etwas tun will in unserer Gemeinde und in uns persönlich. Nach der Zeit sollten wir schon weiter sein, sagt diese Bibelstelle. Aber eigentlich soll im Leben von einem Nachfolger Christi solch eine radikale Veränderung stattfinden, dass man, genau wie diese Frau am Anfang, man dich nicht wieder erkennt, als wie du warst, bevor du Jesus Christus kennengelernt hast. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon erlebt haben, aber manchmal dann sprechen Leute uns an, nachdem wir Christ geworden sind, und die sagen, du hast dich völlig verändert. Also, und es gibt manche Leute, die in ihr altes Leben ein Leben in Saus und Braus gelebt haben, und da sieht man vielleicht die Veränderung stärker, weil sie so äußerlich sieht man stärker, man merkt, dass sie dann nicht mehr saufen und nicht mehr und einen anderen Lebensstil angenommen haben. Aber auch Menschen, die nicht so ein Leben geführt haben, und wenn sie dann zu Jesus finden, soll eine klare Veränderung da sein. Vielleicht eine Veränderung mehr zu diesen inneren Werten, die da sind. Vielleicht warst du früher einer, der sehr schnell ausgerastet und ausgefahren bist. Und jetzt ist den Frieden Gottes, die all Verstand übersteigt, ein Teil deines Wesens geworden. Die Frucht des Geistes manifestiert sich in dein Leben. Und du merkst, und manchmal merken wir das noch viel weniger, aber andere sehen dich an und sagen, da ist etwas anders. Du hast dich verändert. Ich denke, das ist für mich einer der größten Komplimente, die man mir geben kann. Und ich weiß, dass die Person, die am besten sehen kann, ob ich mich wirklich verändere und ob sind die Leute, die am nächsten bei mir sind, zum Beispiel meine Kinder, meine Frau. Wenn sie das sehen, dann weiß ich, dass da etwas passiert ist. Veränderung. In 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine Bibelstelle, die sehr oft erwähnt wird, wenn es geht um zum Jesus finden. Aber hier steht etwas ganz Wichtiges. Da steht, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung oder eine neue Kreatur, so wie es in der Luther-Übersetzung steht. Das Alte ist vorbei. Das Neue ist geworden. Eine radikale Veränderung findet statt, wenn wir in Christus sind, wenn wir in Christus kommen, wenn wir zu Jesus finden, wenn Jesus Christus unsere Schuld vergibt und wir neue, von Neuem geboren werden. Wir haben soeben ein Lied gesungen, ich bin ein Gotteskind, oder ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, I'm no longer a slave of fear, I am a child of God. Und das ist eigentlich das ist eine Proklamation von das, was bei jedem, der Jesus kennenlernt, stattfindet. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin von Neuem geboren. Und ein Bild, das ganz deutlich zeigen kann, was für Veränderung im Leben von einem Christ, stattfinden kann, ist, können wir beim nächsten Video schauen. Dass das vorher eine Raupe war. Dass das vorher so einfach von der Farbe, von so alles spricht von einer Verwandlung. Das Wort, das wir benutzen, ist Metamorphose. Und diese Metamorphose, die findet in drei Stadien oder drei Phasen statt. Der erste Phase ist, wenn der Raupe, der in diesem Fall grün ist, und sich satt frisst. Er frisst. Und das ist diese erste Phase. Und dann kommt diese Veränderung und die Phase 2, dann verpuppt diese Raupe sich. Und hier kann man eigentlich, es wird dann irgendwie so, er verliert seine Haut, interessanterweise. So seine Haut, die schneidet sich so vom Kopf, wird quasi seine Haut weg. Und ein ganz anderes, aber noch immer grün, Wesen kommen da hervor, so das ist schon auch wieder eine Veränderung und das verhärtet sich dann und das verpuppt sich. Und diese zweite Phase ist eine Phase, wo viel Veränderung stattfindet. Die Farbe verändert sich, aber von außen sieht man sehr wenig. So innerlich passiert sehr viel, aber äußerlich kann man nicht gut sehen oder nicht sehen, was geschieht. Und dann ist der dritte Phase, wenn der Metamorphose vollzogen ist und eine wunderschöne Schmetterling schlüpft aus diesem Kokon. Ich hoffe, dass dieses Bild uns hilft in dieser Serie, um das Endziel vor Augen zu haben. Um zu wissen, das ist, was ich... Auf einer Seite ist das passiert, nachdem wir Christ geworden sind. Aber auch dieser Weg zu, was die Bibel nennt, Heiligung, ist der Weg quasi von Raupe zu Schmetterling. Dass etwas geschieht. Heute schauen wir uns ein Beispiel im Alten Testament an, das diese Reise, dieser Mut zur Veränderung ein bisschen deutlicher darstellt. Wir schauen uns Abraham an. Wie Abraham zu Abraham wurde und welche radikale Veränderung in sein Leben stattfand. Und ich habe zwei Bibelteile habe ich ausgesucht aus dem Leben von Abraham oder Abraham. Und die sind in 1. Mose 12 und in 1. Mose 13. Und wir lesen die und ich werde dann ein bisschen darüber predigen oder ein bisschen darüber erzählen, was ich daraus geholt habe. 1. Mose 12, 1 bis 3. Und da steht: Und der Herr sprach zu Abram, damals war er noch Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham steht bekannt als Vater des Glaubens. Aber können wir uns vorstellen, was für Aufgabe hier ihm gegeben wird? Gott spricht zu ihm. Und er war kein gläubiger Mensch vorher oder er hat nicht an den Gott Israels geglaubt. Aber dann spricht Gott zu ihm und Gott sagt ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus das Haus oder aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, und wo ist das? Kommt noch. Und wie sieht es aus? Kommt auch noch. Alles kommt. Das Einzige, was Gott ihm sagt, ist, geh. Jetzt kann ich verstehen, dass er Vater des Glaubens genannt wird. Weil der Abraham ist ohne weitere Fragen hier, dieser erste Schritt, hat er seine ganze Familie, hat er genommen. Und nicht nur all seine Tiere, all sein Gut und Hab hat er genommen und ist losgezogen zu dem Land, das Gott ihm zeigen wird. Christsein fängt mit einem Ruf an. Gehe, gehe aus oder gehe. Es fängt mit einem Ruf an. Gott spricht hier zu Abraham und er sagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Er ruft ihm ins Ungewisse, in das Nichtvertraute, in das, was er vorher noch nie gesehen hat. Und wenn wir als Christ oder wenn wir gerufen werden, um diesen Weg als Christ anzufangen, ist es genauso. Gott ruft dich zu sich. Auch wenn du schon viel über Christentum gehört hast, auch wenn du dich schon viele Gedanken gemacht hast über Jesus und über Gott, auch wenn du vielleicht in der Kirche aufgewachsen oder groß geworden bist, jeder wird gerufen, um sich persönlich für diesen Gott zu entscheiden. Jeder wird gerufen. Und so Christenheit oder Christsein fängt mit einem Ruf an. Gott ruft. Hier in diesem Fall sagt Gott zu Abraham, gehe, gehe hinaus. Wir lesen im Neuen Testament, als Jesus seinen Dienst hier auf Erden anfängt, dann ruft er auch. Dann ruft er Leute zu sich, er ruft sie in die Nachfolge. Und ich habe in Lukas 9, Vers 59 bis 62 sehen wir, dass dieser Ruf sehr radikal war. Es war ein Ruf zu Veränderung. Es war ein Ruf, um in etwas Neues hineinzukommen, wo sie vorher noch nicht gewesen waren. Es war ein Ruf, um in das Neue, das Gott mit uns, mit sie vorhat, hineinzukommen. Und dieser Ruf macht manchmal Angst. Dieser Ruf ins Ungewisse. Wir wissen nicht, wie es jetzt weitergehen wird. Sind wir bereit, um diesen Schritt, diesen Glaubensschritt zu gehen, wenn Gott ruft? Wenn Gott zu deinem Herz spricht, bist du bereit zu sagen, ja, ich komme oder ja, ich will. Als Jesaja berufen wurde, um ein Prophet für die Nationen zu sein, war auch diese Stimme Gottes, die gesagt hat, wer wird gehen, wer wird für uns gehen? Und Jesaja hat diesen Ruf gehört und er steht auf und er sagt, hier bin ich, sende mich. Ich bin bereit, ins Ungewisse zu gehen. Ich bin bereit, in das hineinzukommen, was du für mich vorbereitet hast. Wenn Gott ruft, wie reagieren wir? Christsein fängt mit einem Ruf an. In Lukas 9, Vers 59 bis 62, da steht, er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Hier ging es um eine Situation, dass Jesus einen ruft. Und die Antwort von dieser Person war, Herr, lass mich doch erst meinen Vater begraben. Das war nicht der Fall, dass der Vater jetzt schon tot war und er ihn begraben wollte, aber er hat gesagt, Herr, mein Vater lebt noch und er braucht mich noch. Und so, Herr, ich werde kommen, aber jetzt noch nicht. Wenn mein Vater tot ist, in 10, 15 Jahren, kann auch 20 Jahre sein, dann komme ich. Herr, erlaube mir, erst meinen Vater zu begraben und dann komme ich. Und Jesus, seine Antwort war nicht, ah gut, dann machst du das so. Und nein, Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Aber du komm und predige oder verkündige mein Reich. Gottes Ruf, wenn er ruft, ist schon eine bestimmte Ernsthaftigkeit in den Ruf. Und die Frage ist, wie reagieren wir, wenn Gott ruft? Wie reagiere ich? Und dann geht es weiter. Er sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Solche Worte klingen für mich sehr, sehr schön, wenn Leute sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte mein Leben Gott hingeben, ich möchte wirklich für ihn da sein. Und er sagt, ich möchte dir nachfolgen, Herr. Vorher erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Wir denken, oh ja, so schlimm ist das auch nicht. Aber Jesus sagt, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wenn wir in das Neue hineinkommen oder wenn Gott uns ruft, dann ist eine bestimmte Ungewissheit, ein bestimmter Bereich, wo wir nicht wissen, wie geht es jetzt weiter? In was kommen wir hinein? Ich weiß aus Erfahrung, dass wenn wir ein Ja zu Gottes Stimme sagen, dass er uns nie enttäuschen wird. Aber das ist im Nachhinein. Aber für Leute, die am Anfang stehen und noch nicht diesen Schritt gegangen sind, ist das ein Glaubensschritt? Ist das ein Schritt ins Ungewisse? Und vielleicht ruft Gott dich jetzt bist du schon, also bist du ein Christ, du hast schon diese erste Entscheidung getroffen, du hast den ersten Ruf gehört und jetzt wirst du weitergerufen in das nächste hinein. Ich weiß noch, als ich 16 Jahre alt war und Gott zu meinem Herzen sprach, um Vollzeit in seinen Dienst zu kommen. Ich hatte vorher nie in diesem Bereich oder in diese Richtung gedacht. Ich habe gedacht, ich war damals in der Schule und ich habe gesagt, wenn ich fertig bin mit meinem Abitur, dann werde ich Medizin studieren und so weiter. So, das waren so meine Gedanken. Und jetzt mit 16 Jahren spricht Gott zu mir. Ich weiß doch, ich habe ganz hinten gesessen und es war keine hörbare Stimme, aber es konnte nicht lauter sein. So deutlich, so klar war dieser Ruf in meinem Herzen, wo ich wusste, all meine Pläne, um Karriere zu machen, all meine Pläne, um in diesen Weg zu gehen, Gott sagt, wenn du willst, kannst du es tun, aber ich rufe dich in etwas anderem. Ich rufe dich in das hinein, was ich vor dir für dich habe. Und ich weiß noch, als ich gesagt habe, ja, Herr, hier bin ich. Es war ungewiss. Meine Familie war dagegen, als ich das entschieden habe. Ich weiß noch, als ich dann entschieden habe, auf der Bibelschule zu gehen in Suriname, mein Onkel kam zu mir und er sagt, Vincent, was ist los mit dir? Warum machst du das? Er sagt, du wirst dein Leben lang wirst du deine Hand aufhalten müssen für andere Leute. Du wirst für Almosen von anderen Leuten wirst du leben müssen. Er hat sogar gesagt, du wirst nie ein Auto fahren. Er sagt, tu das doch nicht. Du bist ein kluger Junge, du kannst Medizin studieren. Mach das doch. Warum wählst du einen Weg, das total unsicher ist, total ins Ungewisse geht? Aber ich wusste, ich konnte es tun. Aber dann war ich wie der eine Herr, ich komme, aber lass mich erst meinen Vater begraben. Herr, ich komme, aber lass mich erst Abschied nehmen. Lass mich erst das tun, was und dann komme ich. Lass mich erst mein Leben in Ordnung bringen und dann komme ich. Lass mich erst und dann komme ich. Aber wenn Jesus ruft, ruft er mit einer Radikalität uns in das hinein. Und ich bereue es keinen Tag, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Denn was ich mittlerweile gesehen habe und dass wir heute hier sind, in dem Land, wozu Gott uns berufen hat, das hätte ich nie erleben würden, wenn ich damals kein Ja dazu gesagt hätte. Ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber wenn du aus dem Alltagstrott hinaus, rauskommen möchtest, wenn du in das hineinkommen möchtest, das Gott für dich hat, dann ist es vielleicht Zeit, dass du ein Ja sagst zu dem Ruf, wozu Gott dich ruft. Es fängt mit einer Entscheidung an. Und natürlich sollen wir die Kosten berechnen. Natürlich sollen wir, auch wenn wir Christ werden, die Bibel sagt uns, wir sollen die Kosten berechnen. Wir sollen nicht nur eine emotionale Entscheidung treffen. Manchmal gibt es Leute, die so schnell sind in emotionale Entscheidungen, so nach dem Stil, ja, hier bin ich, ich werde alles tun und morgen sind sie nicht mehr da. Morgen haben sie sich wieder anders entschieden. Darum geht es nicht. Es geht, natürlich müssen wir die Kosten berechnen. Aber nachdem wir das getan haben, nachdem wir geguckt haben, will ich diesen Weg mit meinem Herrn gehen, will ich diesen Weg mit Gott gehen, dann soll ich mich auch, dann soll ich dann auch weitermachen. Ich weiß noch, als ich in die Niederlande hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, er war Muslim. Und als ich ihm das Evangelium erklärte, plötzlich verstand er das. Das war einer dieser Momente, es war nur ein Gespräch. Und es ist nicht sehr oft passiert, dass man in einem Gespräch das hat, dass Leute wirklich verstehen, worum es geht. Ich benutze sehr oft, wenn ich mit Muslimen spreche, benutze ich dieses Beispiel von gut und schlecht. Die Muslime, die glauben, dass es auf deinen Schultern gibt es zwei Engel. Es gibt einen Engel, die das Gute sammelt und einen Engel, die deine bösen Taten aufschreibt. So, eine schreibt die Gute auf, eine schreibt die Böse auf. Es ist so wie diese Waage, so eine Waage, und hier in diese Waage gehen quasi die guten Taten, die du getan hast, und in diese andere Seite gehen die schlechten oder die bösen Taten. Und je nachdem, ob die bösen Taten mehr sind, kippt es natürlich so, oder ob die guten Taten mehr sind, kippt es die andere Richtung. Jetzt habe ich diesem Beispiel, habe ich mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, das glaubst du sicher? Und er hat gesagt, ja, das glaube ich. Und dann habe ich ihm gefragt, wie steht es mit deinen guten Taten? Er hat gesagt, ich versuche, ich tue mein Bestes. Wie steht es mit deinen bösen Taten? So ein Wort nicht so. Und dann habe ich immer gesagt, da ist etwas falsch an diesem Bild. Denn ich sage, ich möchte ein anderes Bild benutzen. Wenn du etwas Böses tust, du stehlst etwas oder und du wirst vom Polizei erfasst und jetzt stehst du vor dem Gericht. Was nützt deine Argumentation? Ja, heute habe ich eine Tasche geklaut, aber vorgestern habe ich einer Oma geholfen, die Straße zu überqueren. Und vorvorgestern habe ich sogar viel mehr, als ich geklaut habe, eine Person, die bedürftig war, gegeben. So, ich fange an, meine guten Taten zu erzählen und sage, das habe ich Gutes getan, das habe ich Gutes getan, das habe ich Gutes getan. Mittlerweile ist der Wagen sicherlich in die andere Richtung. Aber der Richter, der wird mich anschauen und sagt, du bist nicht hier, weil du so Gutes getan hast. Dafür lobe ich dich und das ist gut. Aber du bist hier, weil du etwas Schlechtes getan hast. Und das wird bestraft. So, wenn wir für Gott stehen, wird es nicht darum gehen, wie viel Gutes wir getan haben, aber es sind das Böse, was wir getan haben, das, wo ein Gericht drauf ist. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, um uns davon frei zu machen. Und als ich ihm das erklärte, ist den Groschen gefallen. Er hat es verstanden. Und als er es verstand, er sagt, du hast recht. Und sein ganzer Ausdruck wusste ich, dass er es verstand. Er sagt, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Und ich merke, wie er am Denken ist. Und er sagt, du hast recht, du hast recht. Und dann sagt er, aber das kann ich nie tun. Denn er hat plötzlich verstanden, was es bedeutet, wenn er das, was er jetzt als Wahrheit empfand, nachfolgen würde. Und er sagte, meine Familie wird mich töten. Damals wusste ich, war es doch nicht so extrem mit, aber ich wusste jetzt nicht, was er damit gemeint hat. Aber ich habe schon verstanden, was er wusste, dass wenn er diesen Weg geht, wenn das wirklich wahr ist, wenn Jesus Christus ihm seine Schuld vergeben hat und er das annehmen will und er diesen Weg gehen will, dann muss er die Kosten berechnen. Und dann muss er ein Ja sagen zu dem Ruf, den Gott ruft. Und er war nicht bereit. Wir werden öfters das erleben. Aber wie steht es mit uns als Christen? Wenn Gott jetzt, nachdem wir Christ geworden sind, neue Rufung ausspricht, können wir dann gehen? Die nächste Bibelstelle ist 1. Mose 13, 14 bis 18. Und da steht, und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seine Länge nach und seine Breite nach. Denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Abraham hat diesen ersten Schritt gemacht. Gott hat gerufen, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Er hat seine Sachen gepackt und er ist gegangen. Und jetzt ist er dort. Er steht vor dem Land, er ist schon in dem Land. Und dann gibt es eine Situation, Lot, sein Neffe, hat Tiere. Und alle Tiere, die müssen auch Essen bekommen. Und er hatte Tiere, die auch alle Gras fressen müssen und so. Und es gab Streit, weil es gab nicht genug Weide. Und dann entscheiden sie sich, dass ein Weg geht und der andere. So, Abraham sagt, Lot, guck, wo wirst du hingehen? Und Lot ist sehr schlau. auf einer Seite und er wählt den Ort, wo es quasi die beste Weidegründe gibt und so. Aber da auch, wo am meisten Sünde ist, lesen wir später. Und dann ist Lot gegangen und Abraham steht jetzt auf dem Berg und während er auf dem Berg steht und schaut, spricht Gott zu ihm. Und Gott sagt, erhebe deine Augen. Was siehst du? Schaue nach Norden, schaue nach Süden, schaue nach Osten, schaue nach Westen. Alles, was du siehst, gehört dir. Alles, das Land, das du siehst, ist deins. Es gab einen Moment in Südafrika, ich weiß nicht, ob es wann es war, aber wir waren mit es gab so eine kleine Safari, die wir gemacht haben. Es gab so ein Bus oder so, ein offener Bus. Und das war mit dieser ersten Gruppe, so als wir noch in Middelburg waren. Und dann hat er uns gebracht und er fährt quasi den Berg hoch. Und man sieht immer ein bisschen mehr vom Land. Zuerst war es einfach flach. Und dann geht man eine Stufe und dann sieht man, wow, schön, eine Stufe. Und so fährt er hoch und immer höher, bis er ganz oben am Berg angelangt war. Und als wir dort so einen Punkt waren, wo es so eine Aussicht gab, ich habe gesagt, es hat so ausgesehen wie Lion King. Ich meine, kennt ihr den Film? Weißt du, so diese ausgestreckte Landschaft mit den Bergen ganz hinten. Und es war wunderschön. Und was tut er? Er hat dann angehalten und hat den Motor ausgemacht. Und es war still. Und es war ein göttlicher Moment für mich. Also ich habe da gesessen und es war, als ob die Größe Gottes plötzlich so dir bewusst wurde. Wow. Ich glaube, dass es so ein Moment gewesen ist, das Abraham hier hatte. Als Abraham jetzt auf dem Berg steht, Lot hat seinen Teil ausgesucht. Und eigentlich sagt Gott zu ihm, alles, auch Lots Teil gehört dir. Aber er sagt, schaue, was siehst du? Was siehst du? Das Land, alles, was du siehst, Norden, Süden, Osten, Westen, das ist deins. Weißt du, in Abraham, sein Herz ist etwas passiert in dem Moment. Vorher war es vielleicht ein schönes Land, aber plötzlich war es mein Land. Das, was Gott mir verheißen hat. Um es jetzt auf uns zu projizieren, und ich bitte um Gnade, dass ihr das versteht. Gott hat uns berufen in sein Reich. Er hat uns aus dem Reich der Finsternis oder aus der Macht der Finsternis hat er uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Und jetzt ist das Reich Gottes gehört jetzt uns. Und das Reich Gottes besteht nicht nur aus, es ist nicht ein Land, so wie Abraham das gesehen hat, aber es sind Werte, Gottes Reich ist die Herrschaft Gottes in unser Leben. Gottes Reich sind die Bibel sagt, das Reich Gottes besteht aus, nicht aus Essen und Trinken, aber es besteht aus Gerechtigkeit, aus Friede, aus Freude im Heiligen Geist. Und diese Werte, das ist Gottes Reich. Wenn wir jetzt als Christen berufen werden, um auf den Berg zu gehen und zu schauen nach dem Reich, dem Land, das Gott uns gegeben hat, dann soll das passieren. Wir sollen das Land sehen. Und die Bibel sagt in 2. Korinther 3, Vers 18, steht, wir werden verwandelt, das heißt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir schauen jetzt nicht mehr bedeckten, aber mit aufgedecktem Angesicht schauen wir auf das Land, würde ich hier sagen. Wir schauen auf das Reich Gottes. Und während wir auf dem Reich Gottes schauen, passiert etwas mit uns. Wir werden verwandelt. Es fängt in unser Denken an, und es unser ganzes Wesen wird verwandelt. Als Abraham das Land gesehen hat, war es jetzt sein Land. Wenn wir das Reich Gottes sehen, wird es unser Reich. Werden die Werte, die Verwandlung, wonach wir uns sehnen, die Verwandlung wird stattfinden, wenn wir uns das Land anschauen. Wenn wir auf die Verheißung schauen, werden wir die Verheißung. Wenn wir auf die Verheißung schauen, werden wir die Verheißung. Während ich auf den Frieden, die aller Verstand übersteigt, schaue, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, dann wird es nicht nur etwas, was ich sehe, aber es wird ein Teil von mir. Ich werde verwandelt. Ihr kennt das Bild von der Sonne und Mond. Mond reflektiert das, was die Sonne scheint. Wenn ich mit aufgedecktem Angesicht schaue, dann kommt die Herrlichkeit des Reich Gottes kommt auf mich und ich fange an, es zu reflektieren. Denk an das Bild von Sonne und Mond. Der Mond reflektiert, der Mond scheint selbst nicht, der Mond reflektiert. Und so fange ich an zu reflektieren. Aber was wichtig ist, wenn ich die Veränderung haben will, dann muss ich mich positionieren. Ich muss mich positionieren in die Sonne. Nur so kann die Reflexion weitergegeben werden. Und nur so kann die Verwandlung stattfinden. Ich möchte euch Mut zur Veränderung beibringen, indem ich rufe, dass wir auf den Berg steigen, in der Gegenwart Gottes. Da, wo Gott zu uns reden kann, aber da, wo Gott uns sein Reich zeigen kann. Weißt du, vielleicht ist dein Kampf Wut. Oder dein Kampf ist, du spürst Aggression in deinem Herz und du weißt nicht, wo es herkommt. Oder Lust, wo du sagst, Herr, ich möchte nicht durch diese Lust getrieben werden. Oder was auch immer. Und sehr oft versuchen wir das aus eigener Kraft irgendwie zu überwinden, oder? Ja, ich werde nicht mehr diese Filme schauen oder ich werde nicht mehr das tun oder ich werde nicht mehr mich so mitreißen, wenn eine, ich werde, und dann versuchen wir es aus eigener Kraft, aber das, was daraus entsteht, ist nur Eigengerechtigkeit. Was wir tun sollen, ist, wir müssen uns positionieren in seinem Licht. Wir müssen uns positionieren auf dem Berg. Und dann schauen wir. Und dann lassen wir das, was wir sehen in diesem Moment, lassen wir auf uns einwirken. Bis es nicht mehr dein Reich ist, aber unser Reich ist. Dass sein Reich in uns sich manifestiert. Bis wir es verinnerlichen. Und wenn wir aus diesen Zeiten herauskommen, dann werden wir anders sein. Dann werden wir verändert sein. Das ist der Prozess der Heiligung, wodurch wir alle durchgehen. Es ist ein Prozess, dass wir geheiligt werden oder mehr verwandelt werden zu seinem Bild. Dass jeder, der in diese Zeiten kommt, mehr Jesus reflektiert. Und dann ist, wenn wir von dem Berg kommen und wir wieder Leute sehen, dann werden die Leute sagen, da hat sich etwas geändert, Conny. Wieso bist du so ruhig plötzlich? Wieso bist du so gelassen plötzlich? Wieso scheint dein Gesicht plötzlich, dass es mich verblendet fast? Es ist die Herrlichkeit, die von sein Angesicht kommt, wenn wir sein Land sehen. Wenn wir sein Reich sehen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich habe ein bisschen länger gepredigt, wie ich eigentlich vorhatte, aber es musste raus. Herr Jesus, du rufst uns in die Veränderung. Und wir wollen wirklich diese Zeit haben, um zu sagen, Herr, hier bin ich. Wenn manchmal der Weg ungewiss ist und ich nicht genau weiß, Herr, will ich vertrauen in dir, dass du uns gut führst. Herr, ich will aus dem Alltagstrott in das hinein, was du für uns hast. Herr, und lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns dein Reich sehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr, und ich bitte, Vater, dass während wir in deine Gegenwart das Land anschauen, das Reich anschauen, die Werte, die Herrschaft anschauen, dass das ein Teil von mir, von uns wird und wir verwandelt werden in deine Nähe, in deine Gegenwart. Herr, das ist mein Gebet heute Morgen und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.